Die CDU greift den Sozialstaat an. Das Bürgergeld will sie abschaffen und mit einer neuen Grundsicherung ersetzen. Das würde bedeuten, wer ein Jobangebot ablehnt, kriegt demnächst dauerhaft kein Bürgergeld mehr, nur noch die Wohnung wird bezahlt. Und sie will die Berechnungslogik ändern, damit das Bürgergeld bzw. dann die neue Grundsicherung nicht mehr so stark steigt, wenn man hohe Inflation erwartet. Und Vermögensprüfung demnächst ab dem ersten Monat bedeutet, wer Ersparnisse mitbringt, muss die erstmal aufbrauchen, bevor es Hilfe vom Staat gibt. Über all das hat Jens Spahn mit Kevin Kühner zuletzt bei Maischberger diskutiert und ich finde, da gibt es sehr viel Bedenkliches dran. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice. In diesem Video geht es um das Bürgergeld und die neuen Vorschläge der CDU. Die neue Grundsicherung will sie einführen, um damit das Bürgergeld zu ersetzen. Außerdem ging es in der Debatte bei Maischberger zwischen Jens Spahn und Kevin Kühnert auch darum, was man denn bei der Rente machen muss. Auch da schlägt die CDU vor, die Arbeitszeit zu verlängern. Später in Rente ist das Motto. Ist das gerecht? Was ist an all dem zu kritisieren? Wir werden es uns anschauen. Bevor wir dazu kommen, lasst mich euch hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Hier gibt es exklusive Analysen und Kommentare zusätzlich zu diesem YouTube-Kanal. Beispielsweise habe ich zuletzt mal Sarah Wagenknechts Asylansage, nämlich dem Vorschlag, abgelehnten Asylbewerbern die Gelder komplett zu streichen, was bedeutet, Geduldeten die Gelder komplett zu streichen, auseinandergepflückt und herauskommt, das ist nicht nur kaltherzig und unmenschlich, sondern ökonomischer Unsinn, treibt diejenigen in Illegalität und Kriminalität und Schwarzmärkte und ist obendrein noch verfassungswidrig, denn unser Grundgesetz und Urteile des Verfassungsgerichts sind völlig klar, wer ein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat, dem steht auch ein Existenzminimum zu. Ansonsten gab es hier zuletzt beispielsweise noch dieses Gedankenexperiment, was wäre, wenn der Staat keine Zinsen zahlen müsste, wenn er gar keine Anleihen verkaufen würde? Tja, es würde sehr vieles sehr viel einfacher machen, auch in unserem Verständnis. Als unabhängiger Autor, wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich natürlich auf zahlende Leser angewiesen, denn ob YouTube oder hier, all das kostet viel Zeit und Energie. Das kann man hier bei Geld für die Welt machen. Schon ab 5 Euro im Monat kann man mich unterstützen und bis zum Monatsende gibt es noch eine kleine Rabattaktion als Dank für besonders treue Leser. Denn wer ein Jahresabo abschließt, gibt mir besonders viel Planungssicherheit. Der kann 20% sparen, macht 10 Euro im Jahr. Bedeutet, statt 5 Euro im Monat zahlt man dann heruntergerechnet nur 3,33 Euro pro Monat. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Den Link dazu gibt's unter diesem Video. Ich freue mich über jeden, der unterstützt. Damit genug der einleitenden Worte. Wir starten gleich rein in die Maischberger Sendung und los geht's mit einem sehr entlarvenden Zitat jetzt gleich von Friedrich Merz. Denn man darf ja nicht vergessen, die CDU hat dem ganzen Bürgergeldgesetz, der ganzen Bürgergeldreform ja mal zugestimmt.
Und es gibt ein paar, die sagen, vielleicht ist es weniger Überzeugung bei der CDU, sondern es ist vielleicht dann doch schon ein beginnender Wahlkampf. Vor allem, wenn man sieht, dass dieses Bürgergeld, das jetzt existiert, eines ist, das einst eben mit Zustimmung der CDU im Bundestag überhaupt eingeführt wurde. Und damals war die Parteispitze eigentlich auch noch ganz glücklich damit.
Es gibt hier keine Sieger und Besiegten, sondern es gibt hier einen vernünftigen Kompromiss mit der Bundesregierung im Hinblick auf ein steuerfinanziertes Sozialsystem, das nach wie vor entsprechende Anforderungen an die Mitwirkung der Betroffenen stellt. Und das halten wir für richtig.
So, es war richtig, als es eingeführt wurde.
Hat die CDU damals gesagt, weil sie ja im Bundesrat noch, da hat sie ja deutlich mehr Einfluss gehabt als im Bundestag. Dann noch die Vermögensprüfung, die eigentlich länger ausgesetzt werden sollte und das Schonvermögen, was großzügiger sein sollte, noch strenger gemacht haben und ja auch auf Sanktionen gepocht haben. Die Ampel wollte eigentlich noch weiter weg von Sanktionen. Haha, es gab mal eine Zeit. Ja, jetzt hat sie es ja selbst wieder verschärft mit den 2 Monaten, die für Totalverweigerer das Geld komplett gestrichen wird. Und das hatte die CDU damals natürlich noch als Verhandlungserfolg verkaufen wollen, deswegen Merz-Position entsprechend.
Jetzt nicht mehr. Ein Schelm, der Wahlkampf dabei denkt?
Ja, wahrscheinlich hat das damit zu tun, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Lag das an der Glaubwürdigkeit des Vorhabens jetzt der CDU, wenn man das so sieht?
Ich glaube, was hauptsächlich daran nagt, ist das, was Mariam Lau eben schon sagte, dass nämlich gar nichts Konkretes da drin steht. Da stehen keine Zahlen drin, da steht kein Vorschlag drin, wie das Ganze irgendwie zu finanzieren sei, was es am Ende irgendwie an Ersparnis bringt. Mhm. Das ist so allgemein gehalten, dass man sagen kann, ja, klingt gut, ist ein bisschen Wahlkampfgetöse, aber so richtig konkret ist es ja nicht.
Was auch daran liegt, dass die CDU ja nicht mal weiß, ähnlich so wie Hubertus Heil, der ja auch bei Maischberger die Frage nicht beantworten konnte, wie viel Totalverweigerer, in Anführungszeichen, es denn wirklich gibt? Ja, wie viele waren das letztes Jahr? Wie viele waren das in den letzten 5 Jahren? Und wie hat sich das verändert, während man beispielsweise während Corona Sanktionen und Termine beim Jobcenter ausgesetzt und laxer gemacht hat? Ja, oder wie hat sich das seit der Bürgergeldreform verändert? Weiß man alles nicht. Ja, ist alles Blindflug.
Naja, also ich glaube, die Ampel scheint ja selber zu finden, dass das nicht so ganz funktioniert hat, weil jetzt Hubertus Heil, der Arbeitsminister, die Sanktionen gegen die
Totalverweigerer
oder die mit Sicherheit sehr wenigen Totalverweigerer auch noch mal selber angeschärft hat.
Das macht er, um dem rechten Druck stattzugeben, ja, weil die SPD sich da den Rechten anbietet. Und die FDP, die CDU, die AfD, die poltern permanent dagegen, halten das für das größte Problem in Deutschland. Ja, Arbeit lohne sich ja nicht mehr. Das hat noch auf dieser, als die CDU ihr Programm vorgestellt hat zur neuen Grundsicherung, bemerkenswerterweise mit Carsten Ninnemann, dem Laumann, der eher Arbeitnehmerflügel ist, und der Mittelstandsunionsvertreterin, also Arbeitgeberflügel, Gitta Connemann. Und die Connemann hat am Ende noch gesagt, ja, wissen Sie, ich kriege ja auch ganz viele Briefe und Zuschriften, wo Leute mir erklären, aus dem Handwerk, aus Bäckereien, dass die Leute ja rechnen können und deswegen ja, sie immer weniger Leute finden, weil die Leute lieber ins Bürgergeld gehen. Gleichzeitig haben wir diese Statistik, sollte man sich immer noch mal vergegenwärtigen. Seit Bürgergeldstart wechseln weniger Menschen von Arbeit in Grundsicherung. Die Zahl der wegen Beschäftigungsverlust neu Grundsicherung beziehenden Menschen in Deutschland ist im vergangenen Jahr, dem Startjahr des Bürgergelds, auf einen Tiefstand gesunken. Ups! Neu aus Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt in die Grundsicherung rutschen im Jahr 2023 341.000 Menschen, 54.000 weniger als im Jahr zuvor. Tja, da kann die Gitta Connemann mit noch so vielen Zuschriften ankommen und Anekdoten. Die Anekdoten schlagen die Statistik ja eben nicht. Ja? Und deswegen, es ist wirklich Unsinn. Und erinnert euch noch dran, ich habe das Video, ich verlinke es jetzt ja auch hier nochmal, von Hubertus Heil, als er bei Maischberger war, ja auch noch drin gehabt. Auch der konnte nicht sagen, was das genau bringt. Nicht mal, wie die auf 170 Millionen Einsparungen kommen. Der hat immer nur von dieser generalpräventiven Wirkung gefaselt. Bedeutet, dass Arbeitnehmer bloß nicht ihren Job aufgeben, ja, oder gefährden, gekündigt zu werden, bloß nicht dem Arbeitgeber mal widersprechen oder Kritik anbringen, ihm schön hinten in den kriechen, damit sie nicht gekündigt werden. Das ist die generalpräventive Wirkung. Ja? Also statt Zuckerbrot die Peitsche. Ja? Druck ausüben, ökonomischen Druck ausüben. Das ist das, was damit erzielt werden soll. Es geht denen gar nicht um die Totalverweigerer selbst, ja, oder um irgendwelche sinnvollen Reformen. Es geht einfach darum, der rechten Stimmungsmache stattzugeben. Es ist, die haben Angst, die SPD, die stehen mit dem Rücken zur Wand. Und es ist leider ein Armutszeugnis für Sozialdemokraten.
Und ich finde, dieser Punkt, dass man sagt, wir haben 1,7 Millionen Leute, die arbeiten könnten, aber nicht arbeiten gehen. Und wir haben 700.000 oder ich weiß es nicht, offene Stellen. Das passt in der Zeit von einer Rezession nicht so richtig zusammen.
Dann gucken wir doch mal, wie die Argumente...
1,7 Millionen Arbeitslose, die Bürgergeld bekommen. Insgesamt sind es deutlich mehr Arbeitslose. Ja? 3,6 Millionen, die offiziell unterbeschäftigt sind, laut Bundesarbeitsagentur. 700.000, die angegeben haben, sie würden gerne mehr arbeiten, aber sie finden keine Vollzeitstelle, arbeiten also nur Teilzeit. Dann x... 1.000, die auf die Arbeitserlaubnis von der Ausländerbehörde warten. Dann haben wir 180.000 Menschen in Kurzarbeit. Also es sind viel, viel mehr.
Die Argumentation da läuft zwischen der CDU, also der Opposition, und der SPD.
Die ganze Debatte, das hat man auch gemerkt, als die CDU das vorgestellt hat, hat diesen einen Aufhänger. Es gibt Arbeitskräftemangel, vermeintlichen. Deswegen braucht es jetzt jeden. Arbeitslosigkeit können wir nicht mehr tolerieren. Es sind aber nicht die Wirtschaft schuld, die schlecht läuft, dass es keine Vollbeschäftigung gibt. Ja, es sind auch nicht die Arbeitgeber schuld, sondern es sind die faulen Arbeitslosen schuld, ja, die keinen Job annehmen. Deswegen sind die Stellen unbesetzt. Und es ist wirklich bitter, dass Grüne, SPD, selbst Linke dieses Framing vom Arbeitskräftemangel aufgenommen haben. Ja, es ist ein von Arbeitgebern durchgeprügeltes, Arbeitgeber-Lobbyverbänden durchgeprügeltes Narrativ, was perfekt für die passt, ja? Was auch mit der Realität, wie gesagt, nichts zu tun hat. 1,7 Millionen offene Stellen, 1,3 Millionen sofort zu besetzen, darauf kommen ungefähr 5 Millionen Menschen, die mehr Arbeit wollen. So, es ist immer noch deutlich mehr Menschen als offene Stellen. Das ist keine Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung hatten wir in den 70ern. Ja? Da gab es 400.000 offene Stellen und 200.000 Arbeitslose. Das ist Arbeitskräftemangel. Das ist relevant. Ja? Wir reden uns den ein, weil dann können die Arbeitgeber immer schön sagen, ah ja, lass uns mal Arbeitslosigkeit schmerzhafter machen, denn jeder, der arbeiten will, ist ja selbst schuld, wenn er keinen Job findet. Ne? Also ist man als Arbeitgeber schön raus. Ne? Kann man schön die Arbeitnehmer drangsalieren, die verlieren an Macht. Ja? Und man selbst kann gleichzeitig bei der Politik noch cooler Tränen fließen lassen, um dann für weniger Bürokratie, weniger Regeln, Steuersenkungen für Unternehmen, günstigere Abschreibungsmöglichkeiten, Verlustvor- und Rückträge, ja, all sowas zu betteln, weil man hat es ja ganz schwer, man findet ja keine Arbeitskräfte mehr. Ja. So, und daraus resultiert jetzt die Legitimation wieder auf die Arbeitslosen einzuprügeln. Und es ist bitter, dass man dieses Framing vom Arbeitskräftemangel einfach mitgetragen hat. Ich rede mir den Mund fusselig, dass die Zahlen das nicht hergeben. Die Bundesarbeitsagentur sagt selber, es gibt in gewissen Branchen einen Fachkräftemangel, ja, aber keinen allgemeinen Arbeitskräftemangel. Schlicht falsch. Trotzdem trägt man dieses Narrativ weiter und naja, es ist ja mein Geschenk für Rechte und Konservative.
Die, also einer der Kanzlerpartei und wohin wir steuern mit eben Bürgergeld und auch der Rente. Darüber diskutieren jetzt der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und der CDU-Fraktionsvize Jens Spahn. Herzlich willkommen.
Also ich mich immer noch frage, was weiß Jens Spahn eigentlich über Frau Maischberger und Frau Illner, dass der gefühlt ein Abo auf Talkshows hat. Ja, alle zwei Wochen sitzt er da, erzählt denselben Senf, denselben Unfug. Ja, warum? Der ist nur Fraktionsvize, haben Sie gerade gesagt. Gut, wenn er jetzt Gesundheitsminister noch wäre, wie damals, ja, okay, dann kann man es ja verstehen. Aber als CDU-Fraktionsvize so einen Stammplatz zu haben, so eine Dauerkarte, weiß ich nicht.
Neun Jahre Lebensalter liegen zwischen Ihnen beiden. Herr Spahn ist der leicht ältere.
Aber Sie wollten sagen, man sieht's nicht.
Man sieht's natürlich nicht. Im Münsterland, also aus dem Münsterland, mit 15 in die Junge Union eingetreten. Dieser junge Mann aus Berlin mit 16 in die SPD. Waren Sie eigentlich in Ihrer jeweiligen Altersgruppe so eher die Nerds, also die Typen, die Politik machen und die man so ein bisschen schräg ansieht?
Jein. Also es gab also, einige. Ja. Es gab einige. Nee, es ist ja meistens, hat angefangen als Hobby bei mir. Ich habe es mit Freunden begonnen. Also ich war nicht allein, sondern man fängt ja meistens ein Hobby an zusammen mit anderen. Und ich sage immer, mein Bruder hat die Fußballgene, mein Jüngerer, abbekommen. Der ist mit Freunden zum Fußball gegangen. Ich bin zur Jungen Union gegangen, in die Politik hinein. Wir haben beide versucht, in die Bundesliga zu kommen. Er ist in der Kreisliga geblieben, aber jetzt nicht. Nein, ich meine damit, dass aus einem Hobby sozusagen Beruf wird, ist schon was Besonderes. Das ist im Fußball was sehr Seltenes und Besonderes. Das ist, glaube ich, in unserem Lebenslauf was sehr Seltenes und Besonderes. Du engagierst dich ehrenamtlich im Stadtrat, in der Jungen Union und bekommst dann die Chance, das, was du gerne machst, nämlich Politik, dann eben auch hauptberuflich zu machen. Und naja, insofern empfinde ich das als großes
Privileg.
Wenn
man sich durchsetzt, also Nerd gewesen in der Altersgruppe?
Das müssen ja am Ende mal andere beurteilen, aber ich hoffe eigentlich nicht. Es hat ja schon so eine bisschen komische Konnotation mit dem Nerdsein. Aber klar, es ist eine große Leidenschaft gewesen. Man hat viel Zeit dafür gegeben, so wie das andere für ihre Hobbys auch machen. Aber glücklicherweise gab es auch viele drumherum, die sich durchaus auch für politische Fragen interessiert haben. Also ich glaube, Nerdtum wäre es dann gewesen, wenn alle anderen mit Politik gar nichts hätten anfangen können.
Und dazu war die Zeit nicht. Sie sind beide rhetorisch stark. Haben Sie eigentlich Respekt voreinander deshalb? Oder denken Sie immer nur, das, was der andere sagt, ist einfach Blödsinn?
Ich finde gelegentlich, und das wird wahrscheinlich auch heute Abend der Fall sein, das, was Jens Spahn politisch fordert, nicht richtig. Deswegen haben sie uns, glaube ich, beide eingeladen, dass wir miteinander diskutieren. Das hat.
Und ich finde, man könnte jetzt auch ruhig schon mal raushauen, dass wie das gefordert wird, nicht nur was gefordert wird, dass man das falsch findet, sondern auch wie das gefordert wird, sehr häufig einfach mit rhetorischen Finden, schwarzer Rhetorik und Scheinargumenten gemacht wird. Ja? Ruhig doch gleich mal ein raushauen. Ne? Ich meine, die CDU ist der größte politische Konkurrent für die SPD. Ja, SPD steht bei 15%, CDU jetzt wieder bei über 30. Warum nicht einen Jens Spahn mal gleich mal scharf angehen? Ja?
Hat aber nichts damit zu tun, keinen Respekt voreinander zu haben. Er hat einen langen, erfolgreichen Weg in der Politik gemacht, hat Verantwortung in einer sehr schwierigen Zeit in der Bundesregierung auch mitgetragen und ist einer, an dem man sich argumentativ gut messen kann. Insofern habe ich selbstverständlich Respekt vor ihm, klar.
Geben Sie das zurück, also bevor wir jetzt anfangen, in die Tiefen zu gehen.
Klar, also erstens mal finde ich, dass wir das sowieso wieder alle miteinander in der Gesellschaft besser lernen müssen, unterschiedlicher Meinung zu sein, manchmal auch fundamental unterschiedlicher Meinung zu sein und trotzdem vernünftig miteinander umzugehen, respektvoll, gelegentlich freundschaftlich, je nachdem, in welchem Kontext wir uns sehen. Und das Gleiche kann man ja für Kevin Kühnert auch sagen. Er hat die SPD ziemlich durchgerüttelt, vor allem als Juso-Vorsitzender und da seinen Weg sich erkämpft. Insofern gibt es ja auch Gemeinsamkeiten durchaus biografisch.
Guck, dann schauen wir doch mal, wo die Unterschiede sind. Also, wir reden über das Bürgergeld. Die CDU möchte das Bürgergeld als sich abschaffen, schon mal im Namen. Und dann vor allem eben den Arbeitsverweigerern die Unterstützung ganz schnell.
Die CDU hat ja auch immer behauptet, das Bürgergeld wäre das bedingungslose Grundeinkommen und jeder Mensch würde das so verstehen. Was? Also, das ist wirklich das, hier bin ich wieder, ne? Scheinargumente und schwarze Rhetorik. Das ist so eine Unterstellung, die ist einfach bodenlos, die ist wirklich dumm, weil bedingungsloses Grundeinkommen würde ja jeder einfach jeden Monat überwiesen bekommen. Ja? Die Leute merken, dass sie nicht einfach Geld überwiesen bekommen. Ja? Das wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Entweder hat man sich bei der CDU mit dem Konzept bedingungsloses Grundeinkommen noch nie beschäftigt, ja? Aber ich glaube, dass kein Mensch in der Bevölkerung glaubt, dass das Bürgergeld ein bedingungsloses Grundeinkommen ist.
Streichen, obwohl wir da nicht ganz sicher waren, ob es wirklich ganz dann ist oder nicht. Aber es hat eben auch Amelie Frick gesagt, da steckt ein Menschenbild dahinter, das eigentlich sagt, die, die nicht arbeiten und Bürgergeld beziehen, die sind eigentlich faul und man muss sie zur Arbeit zwingen. Ist es so, Herr Spahn?
Nein, das ist ja genau andersrum gedacht. Erster Teil ist ja wichtig, wir reden über diejenigen, die arbeiten könnten. Wir reden nicht über diejenigen, die erkrankt sind, eine Beeinträchtigung haben, sondern diejenigen, die können. Wir haben zum Zweiten offene Stellen in Deutschland in allen Qualifikationsstufen. In meinem münsterländischen Dorf machen die Kneipen zu, nicht weil keiner mehr kommt, sondern weil sie schon für die Küche keinen mehr finden, der mit anpackt. Also wir suchen nicht nur Raketenwissenschaftler, Informatiker oder Meister, wir suchen Arbeitskräfte in vielen Bereichen.
Und die finden wir?
Na, wie eben eingangs schon erwähnt, hier ist wieder das Framing, was aufgebaut wird, Arbeitskräftemangel. Nicht allerdings mit relevanten Zahlen, sondern mit einer Anekdote. Ja, aus dem eigenen Wahlkreis kann man dann mal ein, zwei Unternehmensbeispiele nennen und dann ist gut. Na, dann hat man das belegt, so, und dann kann es weitergehen. Dass die Zahlen andere sind und dass Maischberger, die reden da so oft über Arbeitskräfte. Ich weiß nicht, warum Maischberger sich nicht mal die Zahlen drauf schafft. Ja, es ist ja wirklich nicht schwer. So, das sind 3-4 Statistiken, dann hat man alles zusammen. Dann kann man auf einmal sehen, oh, es gibt ja deutlich mehr Arbeitssuchende als offene Stellen. Herr Spahn, wie kann das dann sein, dass die von Arbeitskräftemangel reden? Ja?
Und dann ist die Frage, ist das eigentlich richtig, dass in einer Zeit, wo wir viele offene Stellen haben und viele, die arbeiten könnten, und gleichzeitig andere, die arbeiten gehen und zum Teil ja auch nicht so viel haben, Reinigungskräfte, die morgens zur Arbeit gehen, meistens sehr früh morgens zum Beispiel, Zeitungsausträge, viele.
All die sind übrigens sehr froh, dass es den Mindestlohn gibt, ja, den die CDU ja immer bekämpft hat. Nur mal so.
Der andere, die arbeiten, die sich die Frage stellen, lohnt sich eigentlich hier die Arbeit noch, lohnt sich der Unterschied noch und warum helfen eigentlich die anderen, die auch könnten, nicht auch mit? Und ich finde schon richtig, dass man dann die Anreize richtig setzt. Ich würde übrigens, Frau Maischberger, nie dem Einzelnen irgendwie mit Begrifflichkeiten, wie Sie gerade verwendeten, adressieren oder einen Vorwurf machen, sondern die Frage ist ja, welche Anreize setzen wir in den sozialen Sicherungssystemen?
Das hat ja auch mal Gerhard Schröder so gemacht, fördern und fordern. Jetzt geht die CDU dahin zurück, wo Sie schon mal waren, mit Recht.
Na, es ist ja erstmal eine völlig andere Situation. Die Reformen, egal wie man sie fand, haben damals in der Zeit mit 5 Millionen Arbeitslosen stattgefunden. Heute haben wir in großen Teilen des Landes Vollbeschäftigung und haben, und das.
Es ist wirklich bitter. Ne? Ich erinnere mich, als ich mit Kevin Kühmert meine gemeinsame Buchvorstellung hatte zum Buch Teuer. Übrigens findet man das auch hier auf YouTube, kann man sich ja mal angucken. Ich verlinke es auch nochmal. Und da hat er auch vom Arbeitskräftemangel gesprochen. Ich habe auf offener Bühne vehement dagegen gesprochen. Und als wir nachher von der Bühne gegangen sind, habe ich das nochmal gesagt, dass mich das so gewundert hat, dass auch er das übernommen hat, weil es ein Recht ist, ein Arbeitgeber, von der Arbeitgeberlobby etabliertes Narrativ ist. Ja? Und er meinte eigentlich, ja, stimmt schon, ja. Weil er das natürlich nachvollziehen kann, von wem das besonders häufig vorgetragen wird. Und dass die Zahlen, die ich da vorgetragen habe, ja auch schon für sich stehen. Warum das also jetzt bei Maischberger vor Millionenpublikum wieder so aufbringen? Übrigens, wer das nochmal genau nachlesen will, warum es ein Mythos ist mit dem Arbeitskräftemangel, das habe ich hier noch gar nicht so alt, halbes Jahr alt, im Geld für die Welt Newsletter mal aufgedröselt, die ganzen Zahlen. Auch den Artikel packe ich euch mal da drunter. Ansonsten eingeben, Mythos Arbeitskräftemangel, Geld für die Welt. Maurice Höfgen findet man ihn direkt auch über Google. So, ne, kein Thema. Ja, ich finde es wirklich, wirklich bitter. Vor allem, weil es halt die Arbeitnehmerseite, die Sozialdemokraten wirklich selbst so sehr schwächt.
Das ist, glaube ich, wichtig nochmal zu wissen bei Blick auf die unbesetzten Arbeitsstellen. Wir haben eine demografische Situation, bei der uns im Moment jedes Kalenderjahr 400.000 Arbeitskräfte verloren gehen, wenn wir nicht über Aktivierung von Frauen beispielsweise, die vielfach noch gegen ihren Willen Teilzeit arbeiten oder eben auch das Anwerben von ausländischen Arbeitskräften, wenn wir da nicht enorm gegenhalten.
So, das stimmt natürlich, ne? Also mit demografischer Entwicklung, immer mehr, die in Rente gehen, immer weniger Erwerbstätige, die dann bleiben. So, da läuft man natürlich tendenziell in ein Problem rein. Allerdings werden die, die aus der Arbeit rausgehen, in Rente gehen, auch weniger Nachfrage haben, ja, weil sie weniger Geld zur Verfügung haben, was ein Stück weit das Problem gleichzeitig mitlöst. Aber das ist Zukunftsmusik. Heute sind die nackten Zahlen, wie gesagt, 3,6 Millionen offizielle Arbeitslose, 800.000 unfreiwillig in Teilzeit, 180.000 in Kurzarbeit, Faktor X, die auf Arbeitserlaubnis warten, und Faktor X an, statistisch gesehen, überwiegend Frauen, die gerne mehr arbeiten würden, aber nicht können, weil es keine Kitas, Ganztagsgrundschulen und bezahlbare Pflege- und Altersheime gibt, die also selbst pflegen und erziehen. Und da kommt eine ganze Menge an Arbeitsstunden zusammen.
Halten. Und nun kann man, kann und sollte man sicherlich auch darüber sprechen, wie wir aus dem Sockel an Arbeitslosigkeit, der noch da ist, den übrigens jedes westliche Land, was quasi Vollbeschäftigung hat, trotzdem behält.
1,5 Millionen sind das bei uns oder so etwas?
Wir haben 3,9 Millionen erwerbsfähige Bürgergeldempfänger.
Ey, wir haben keine Vollbeschäftigung. Bitte lasst uns das nicht einreden. Ja, Vollbeschäftigung hat man mit einer Arbeitslosenquote von 0,7% in den 70ern. Ja, wo ist die offizielle Arbeitslosenquote? Je nachdem, welche Zahlen man nimmt, ob Unterbeschäftigung oder Arbeitslosigkeit, ja, 5 oder 6%. So, nicht 0,7. Was ist das für eine Definition? Und ja, weil Jens Spahn von 3,9 Millionen Erwerbsfähigen spricht im Bürgergeld. Die Zeit hatte das mal aufgedröselt in dem Artikel. Was machen die eigentlich? 5,4 Millionen Menschen bekommen Bürgergeld. Keine Sozialleistung ist umstritten, ne? Und hier kann man mal sehen, wie die sich zusammensetzen. 1,5 Millionen sind davon Kinder, bleiben die 3,9 Millionen, die Spahn genannt hat. Davon sind 1,7 Millionen arbeitslos, die Zahl, die Miriam Lau genannt hat am Anfang. 2,2 Millionen stehen im Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Da sind 800.000 Aufstocker, da sind Menschen, die im Minijob arbeiten, eine Ausbildung machen, selbstständig sind, aber nicht genug verdienen. Menschen, die Elterngeld bekommen, Mütter beispielsweise, die gerade ihr Kleines aufziehen und zusätzlich Bürgergeld bekommen und. Ja, das ist mal die Situation. Häufig wird auch gesagt, auch von Rechten, ey, 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger, warum arbeiten die nicht alle? Ja, weil davon nur 1,7 Millionen wirklich offiziell arbeitslos sind.
Davon gibt es 800.000 Aufstocker, also sind unterschiedliche Gruppen, ja, also da.
Genau, am Ende kommen wir bei einigen Hunderttausend an, die wirklich verfestigt langzeitarbeitslos sind. Das ist ab 2 Jahre aufwärts, zählt die Statistik das entsprechend. Und dafür gibt es Gründe, über die wir hier auch immer schon mal wieder gesprochen Absolut. Haben, die einem die Praktiker aus den Ämtern auch entsprechend nahelegen können. Und es gibt, und da soll man noch gar nicht dran vorbeireden, einen renitenten Teil von sehr wenigen Leuten, einige tausend, übrigens abnehmend in den letzten Jahren. Also die Sanktionierungen wegen völliger Verweigerung sind immer weniger geworden über die Jahre hinweg. Es gibt diesen Teil an Leuten, die wollen wirklich gar nichts machen. Die sind ein großes Ärgernis, weil sie auch die Solidarität in Frage stellen, weil viele Leute sagen, und das sollen wir jetzt mitfinanzieren. Genau. Deswegen ist auch völlig in Ordnung, dass Politik sich dem widmet. Aber was eben schon verräterisch ist, ist, wenn man mit einem vierseitigen Papier rauskommt, was den Anspruch erhebt, eine neue Reform der Grundsicherung in Deutschland zu machen. Und dann gibt es 3 Tage lang eine Debatte darüber. Und alles, was bei den Leuten hängen bleibt, ist, der Name soll geändert werden. Und man arbeitet sich ab an einigen tausend Totalverweigerern. Das ist eher ein PR-Gag, als dass es was beiträgt, dazu den Arbeitskräftemangel in Deutschland zu
bekämpfen. Also erstmal ist es ja... Es ist ja tatsächlich ein Gesamtkonzept, und hätte die SPD sich andere Punkte rausgesucht, anstatt gleich auf das eine Thema drauf zu gehen, hätten wir vielleicht auch über anderes debattiert, über die Frage, wie wir besser fördern, wie wir besser unterstützen, wie wir übrigens auch bei denjenigen, die andere Mitwirkungspflichten.
Es gibt ja nicht die SPD, sondern auch die Öffentlichkeit, weil es natürlich schon brutal ist, wenn sie das wirklich planen, dass sie in die Stütze
kommen. Die Frage ist doch, was ist brutal daran, wenn jemand der Arbeit angeboten bekommt? Eine Ausbildung angeboten bekommt, einen Deutschkurs angeboten bekommt, wenn das der erste notwendige Schritt ist. Wenn jemand also Angebote renitent mehrfach ablehnt, warum soll der den Anspruch haben darauf, dass die anderen, die arbeiten gehen, dann für ihn oder sie mitzahlen? Das ist doch nicht brutal, sondern das ist, finde ich, so würde ich das jedenfalls in der kleinen Gemeinschaft und in der großen erwarten. Mein Eindruck ist, auch die allermeisten Bürgerinnen und Bürger erwarten das so. Wer kann? Das ist der entscheidende Punkt, soll im Rahmen seines Könnens auch entsprechend mithelfen. Übrigens zu den sogenannten Sanktionen. Während der Pandemie haben wir die halt auch alle ausgesetzt. Wir kommen gerade aus einer Zeit, wo es faktisch gar keine Sanktionen gegeben hat. Wir kommen jetzt, sind in einer Zeit.
Und trotzdem die Mitwirkung nicht schlechter geworden ist, ne? Muss man auch dazu sagen. Also.
Mit dem sogenannten Bürgergeld, wo auch das Sanktionieren kaum noch einen Unterschied macht. Und die Bürgergeld, die Jobcenter-Mitarbeiter sagen,
30%.
Die Jobcenter-Mitarbeiter sagen mittlerweile, wer sanktioniert, sanktioniert sich selbst, weil es so viel Bürokratie bedeutet, so viel Aufwand für relativ wenig Ergebnis.
Es kann immer noch bis zu 30% sanktioniert werden. 30% unter Existenzminimum und ein sehr konservativ und kleingerechnetes Existenzminimum. Sozialverbände erklären uns, das müsste statt bei 560 bei 860 Euro liegen. Ja, muss auch mal dazu gesagt werden. Und also wird irgendein Problem gelöst, ein echtes Problem, wenn man diese paar tausend Leute, die immer wieder Jobangebote ablehnen, im Übrigen wahrscheinlich auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, Kackangebote einfach nur bekommen, ja, oder Pseudomaßnahmen, wo sie irgendwelche, weiß nicht, Regale einräumen müssen, obwohl sie eigentlich was ganz anderes gelernt haben, oder irgendwelche Kurse machen müssen, obwohl sie was ganz anderes gelernt haben, die wirklich enttäuscht sind und sich vom Arbeitsmarkt, vom System, vom Staat ausgeschlossen und betrogen fühlen, weil sie nicht wieder zurückkommen, häufig auch psychische Probleme mit sich herumschleppen, ob Depression, Angststörung, was auch immer. Diese Leute kriegt man mit Gewalt über Sanktionen nicht zurück. Ja, und stößt sie eher ab. Vor allem nicht nachhaltig zurück. Ja, dann nehmen die halt irgendeinen Kackjob an, so, aber dann wird der nicht vernünftig gemacht. Es löst doch kein relevantes Problem, was wir auf dem Arbeitsmarkt haben. Lasst uns dafür sorgen, dass die Wirtschaft besser läuft und dass es gut bezahlte, gute Jobs für alle gibt. Und dann müssen wir auch nicht über das reden. Ja? Es lohnt überhaupt nicht darüber zu reden. Es ist gar kein, ist in Euro und Cent und in unserer Wirtschaft kein relevantes Problem. Ja? Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt kann sich ein paar tausend Arno Dübels leisten. Ja. Ja, und wenn Jens Spahn meint, das würde ein Ungerechtigkeitsgefühl bei der Bevölkerung auslösen, ja, Herr Spahn, es löst auch ein Ungerechtigkeitsgefühl aus, wenn Sie Leuten in Ihrem CDU- und CSU-Netzwerk Maskendeals vermitteln, die dann plötzlich 20 Millionen Euro reicher werden. Ja, das löst auch ein Ungerechtigkeitsgefühl aus. So, und Ungerechtigkeitsgefühle und zu glauben, dass irgendjemand faul ist und Geld umsonst bekommt, das haben wir überall. Das haben wir auch bei Leuten, die arbeiten, das haben wir Leuten, die in der Politik sind, das haben wir sonst wo. Nur skandalisiert wird es eben jetzt ganz unten, bei denen, die am Existenzminimum sind. Und das ist unnötig. Es bringt einfach nichts, es löst kein relevantes Problem.
Ergebnis. Und deswegen finde ich, bis hin zu den Mitwirkungspflichten, wer Termine wiederholt, ohne Entschuldigung nicht wahrnimmt, wo alle anderen jeden Morgen pünktlich zur Arbeit erscheinen müssen, da finde ich, kann man einen Teil des Geldes erstmal einbehalten, bis derjenige wieder zum Termin erscheint. Sind das Millionen Menschen, die das betrifft? Nein. Aber das gilt ja wie für alle anderen Regeln auch. Wenn du Regeln nicht einhältst in unserem alltäglichen Leben, das sind immer nur wenige, aber es ist schon wichtig, dass man dem dann auch nachgeht, damit für alle anderen auch das Gerechtigkeitsempfinden stimmt.
Also ich habe mit Hubertus Heil, der ja auch gerade das Bürgergeld oder die Sanktionen verschärft hat.
Wenn Jens Spahn von Gerechtigkeitsempfinden spricht, ne, dann ist übrigens meistens der Fall, dass Schwache gegen Arme ausgespielt werden. Gerechtigkeitsempfinden bedeutet nie, die Mehrheit der Arbeitnehmer hat gerade 10% Reallohnverlust hingenommen in den letzten 3 Jahren, ist also ärmer geworden, kann sich 10% weniger leisten, während diejenigen, die auf viel Geld sitzen, deutlich reicher geworden sind. Jens Spahn hat an steuerlicher Gerechtigkeit, also das wäre mehr viel verdient, viel erbt oder schon viel Vermögen hat, mehr besteuert wird und andere weniger, kein Interesse. Es ist eine geheuchelte Gerechtigkeit. Ja? Es ist eine geheuchelte Gerechtigkeit, um Arme gegen Schwache einander aufzuhetzen. Klassenkampf von oben.
Eben genau für dieselbe Gruppe, da sind es eben 2 Monate nur, in denen das ausgesetzt werden soll. Aber wir haben darüber debattiert und auch er musste zugeben, es sind ja gar nicht so viele. Deswegen stellt sich die Frage, ob sie beide irgendwie da...
Schon 2 Monate ist übrigens also knallhart.
...am Ende eine Symboldebatte betreiben, aber das eigentliche Problem nicht angehen.
Na, machen wir uns doch nichts vor. Also als da nochmal verschärft wurde rund um den Jahreswechsel, das waren ja Teil von Maßnahmen rund um das Sparpaket der Bundesregierung, als wir das Loch im Bundeshaushalt für dieses Jahr schließen mussten. Und es gab ein riesiges Gerede über das Bürgergeld und die dringende Erwartung, der Etat von Hubertus Heil müsse jetzt komme, was wolle, auf jeden Fall auch etwas beisteuern.
Da nimmt er sich genau dieselbe Gruppe von winzigen Marginalen.
Mit einem ganz wesentlichen Unterschied. Er teilt übrigens aus vollem Herzen, dass es ein Ärgernis ist. Und da stimme ich auch komplett zu, wenn Leute, die arbeiten können, die Angebote unterschiedlicher Art bekommen, wenn die das dann nicht annehmen. Und das ist auch keine Zumutung, sowas angeboten zu bekommen.
Also bitte, was ist denn jetzt hier die SPD-Position? Wenn das Leute sind, die zusätzlich also schon x-fach Kacke erfahren haben am Arbeitsmarkt und dann den nächsten Kackjob angeboten bekommen, ja, und der dann unter Umständen noch weit weg ist und so weiter. Also Zumutbarkeit, ja, ist immer leicht gesagt, wenn man da auf dem Stühlchen sitzt. Aber Zumutbarkeit kann eben bedeuten, weite Arbeitswege, ja, wenn man vielleicht mittlerweile eine Angststörung entwickelt hat, wenn man kein Selbstbewusstsein mehr hat, so sich dann irgendwo neu zu integrieren. Natürlich gibt es da gewisse Hürden bei den Leuten auch, ja. Das erklärt sicherlich nicht alle Fälle, aber ey, dass das so groß gemacht wird und dass das so abgetan wird, ja, und als wäre jedes Angebot zumutbar. Warum da mit nach unten treten, liebe SPD?
Die Gesellschaft darf erwarten, dass Leute das annehmen. Hubertus Heil macht aber einen Unterschied zu dem, was das Unionskonzept macht. Er respektiert die Rechtsprechung in Deutschland dazu. Die Rechtsprechung dahingehend, dass das Bundesverfassungsgericht sehr klar darin gewesen ist, zu sagen, eine dauerhafte Sanktionierung auf null runter oder nur die Erstattung der Wohnkosten beispielsweise für diese gesamte Dauer, das ist nicht rechtens. Das kann man ja jetzt finden, wie man will. Jens Spahn hat vor einigen Wochen, ich weiß nicht, ob du dazu immer noch stehst, den Vorschlag daraus abgeleitet, na, wenn das Grundgesetz das nicht zulassen würde, dann müsse man da halt an das Grundgesetz ran. Ich will nur darauf hinweisen, wegen einer Gruppe von einigen tausend Totalverweigerern in den deutschen Jobcentern ist die politische Debatte bei ernstzunehmenden Leuten jetzt an einem Punkt angekommen, dass wir anfangen, in den vordersten Artikeln unseres Grundgesetzes, in unserer Verfassung rumzudoktern.
Bevor ich finde, wir schießen gerade mit Schrotflinten auf Spatzen. Kann ich ja kurz was dazu sagen. Erstens,
ja, aber das ist ein
guter Punkt.
Ja, schauen wir uns noch mal an, worum...
Der Vorschlag war schon gemacht.
Ne? Warte doch mal. Schauen wir mal an, worum es geht.
Aber haben Sie
mal
den Vorschlag gemacht, dann müsste man im Zweifel ans Grundgesetz einfach nur...
Ja, habe ich, aber das, wenn ich es eben herleiten darf, kurz. Es geht halt nicht nur um die wenigen. Es geht um das Gerechtigkeitsempfinden. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre in der Politik und in politischer Verantwortung. Ich habe noch nie erlebt.
dieses Gefasel von Gerechtigkeitsempfinden, ne, da kommt es mir wirklich hoch, muss ich ehrlich mal sagen. Wenn dieser Mann von Gerechtigkeitsempfinden spricht, der sich selbst für sein politisches Netzwerk die Taschen voll gemacht hat, ja, Spendengala, alle zahlen jetzt 9.999 Euro Spenden beim privaten Dinner, weil erst ab 10.000 muss man es offenlegen und so. Also, ey, Leute.
Dass die Erhöhung einer Sozialleistung, wie das beim Bürgergeld passiert ist, zu so viel Unmut und Frust geführt hat, wie an der Stelle. Weil diejenigen, die arbeiten, die Steuern zahlen, die Beiträge zahlen,
das Argument habe ich jetzt schon mal
gehört. Ja, aber deswegen, ist die das Debatte Argument, falsch, das immer auf die Gruppe zu reden.
Übrigens nur nebenbei, ich könnte es eigentlich in jedem Video erwähnen, ne? Alles fußt auch auf dieser Geld ist knapp, auf diesem Geld ist knapp Framing. Der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler. Die fleißigen Steuerzahler finanzieren die Arbeitslosen, genauso wie die Asylbewerber, ja. Es ist natürlich falsch. Es ist staatliches Geld. Geld ist nicht knapp. Es muss nicht sein. Deutsche Rentner sind nicht arm. Ja? Und deutsche Reinigungskräfte, die in Deutschland arbeiten, besser gesagt, verdienen nicht wenig, weil es dort Menschen gibt, die Jobs ausschlagen oder Asylbewerber gibt, die in Deutschland Zuflucht suchen. Ja? Das ist schlicht und einfach ein falscher Zusammenhang. Damit spielt man schwach gegen arm aus, indem man sagt, ihr konkurriert um einen ganz knappen Geldtopf. Die einen finanzieren es und die anderen nehmen daraus. Und das kann doch nicht sein. Die hetzt man gegeneinander. Ja, es ist also wirklich nochmal auf dem Bodensatz der Gesellschaft, sozioökonomisch gesehen, lässt man die Leute aufeinander los, während ganz oben, ja, da wird dann Shampoos getrunken, das ist dann egal. Über die redet man gar nicht.
Ja? Nein, es geht um das Gesamtempfinden.
Die Frage ist, ob Sie da sehen, etwas tun, was verfassungsmäßig
das wollte ich jetzt, nicht in Ordnung ist. Ich muss ja einmal herleiten, warum wir überhaupt darüber diskutieren. Es geht nicht um einige wenige, geht um das Gerechtigkeitsempfinden im Land und das ist schwer gestört. Zweiter Teil, Herr Professor Schlegel, der über Jahrzehnte in der Sozialgerichtsbarkeit war, zuletzt Präsident des Bundessozialgerichts. Ja. Mit dem haben wir das Konzept erarbeitet. Und ich glaube, der hat etwas mehr rechtswissenschaftlichen Hintergrund als Herr Kühnert und ich. Und er hat mit uns gemeinsam hergeleitet, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts genau das zulässt, was wir vorschlagen. Hat das ja auch mit vorgestellt, das Papier. Und wenn jemand, der so lange in der Sozialgerichtsbarkeit war, sagt, das geht, dann geht das auch rechtlich an der Stelle. Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel. Und es gibt übrigens, ich habe anschließend noch mit einigen anderen Bundessozialrichtern gesprochen,
und
keinen gefunden, der das Konzept anzweifelt. Was mir nur wichtig ist, was uns wichtig ist, das ist ja ein Baustein einer Agenda 2030, wo es darum geht, auch wieder stärker Leistung und Leistung muss sich lohnen, in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben viele, die Teilzeit arbeiten, die durchrechnen, was wird das eigentlich für mich bedeuten, wenn ich 3-4 Stunden mehr arbeite, bleibt netto nicht so viel übrig. Wir haben viele, die sich überlegen, einen Minijob zusätzlich zur Arbeit zu machen, statt Überstunden, weil sie sehen, da habe ich netto mehr, als wenn ich da Überstunden mache. Wir müssen ein Gesamtkonzept haben, wo wir die Anreize richtig setzen, dass für diejenigen, die arbeiten wollen, die was leisten in allen Bereichen, und deswegen ist das eben nur ein Aspekt, dass sich mehr leisten, sich auch mehr lohnt. Und da ist das ein Baustein, den wir da am Montag vorgestellt haben.
Dafür ist die CDU komischerweise nie bereit, ja, nie ernsthaft bereit, einfach zu sagen, alles klar, so, dann senken wir beispielsweise die Steuer- und Abgabenlast für kleine und mittlere Einkommen und erhöhen die für große Einkommen. Ja, dann ist die CDU spätestens sofort wieder raus. Deswegen ist all das Gefasel, ja, ist wirklich unaufrichtig.
So, wie er dann am Ende das umsetzen kann, wird sich zeigen, wenn die Wahlen dann durch sind. Eine andere Geschichte ist die Rente, da müssen wir drüber reden, weil es im Moment gerade wirklich eine Schieflage sehenden Auges gibt.
Ja, die CDU will das Renteneintrittsalter erhöhen, pauschal an die Lebenszeit koppeln, was sehr viele Probleme mit sich bringt, denn selbstverständlich kann ein Jens Spahn easy peasy länger arbeiten und hat auch eine höhere Lebenserwartung höchstwahrscheinlich als jemand, der sich sein ganzes Leben in der Pflege oder auf dem Bau oder als Dachdecker, der ja so bemüht wird, auf dem Dach abgemüht hat. Ja? Und hinzu kommt, dass arme Menschen eine kürzere Lebenserwartung haben als reiche Menschen, wenn man die jetzt auch noch zwingt, länger zu arbeiten, ja, weil man einfach die durchschnittliche Lebenserwartung zugrunde legt. Der Durchschnitt ist leider das Leichentuch der Statistik und müsste schon die Verteilung des Durchschnitts entlang sozioökonomischer Kriterien Bildungshintergrund, Einkommensklassen und so weiter mit berücksichtigen. So, und dann kann man ja meinetwegen zu der Schlussfolgerung kommen, dass Steuerberater länger arbeiten müssen, aber bitte nicht Bauarbeiter. Ja? So, das alles will die CDU nicht, sondern sie will alle länger malochen lassen. Unaufrichtig. Alles, was zur Aktienrente gesagt wurde, habe ich schon in einem Video behandelt. Verlinke ich euch nochmal hier. Was denkt ihr über die neue Grundsicherung? Glaubt ihr Jens Spahn, wenn er meint, dass das Gerechtigkeitsgefühl gestört sei? Lasst uns gerne in den Kommentaren weiter diskutieren. Die Artikel zum Arbeitskräftemangel, dem Mythos Arbeitskräftemangel, packe ich euch auch unten drunter. Findet ihr alles bei Geld für die Welt. Treue Leser können bis zum Monatsende, wie gesagt, ein Jahresabo abschließen und dabei noch 20% sparen. Dann kann man schon für 40 Euro im Jahr alles mitlesen. Mittlerweile gibt es bei Geld für die Welt auch schon 150 Artikel im Archiv. Ja, also mächtig was zu lesen und zu blättern. Ich danke euch, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, ciao.